Radio SRF.
Das Tagesgespräch.
Hans-Rudolf Herren, gerade zuerst herzliche Gratulation zu dem Preis. Sie sind der erste Schweizer, der den sogenannten Alternative Nobelpreis bekommt. Freude.
Ja, vielen Dank. Freue mich sehr. Und natürlich auch die Stiftung Biovision.
Die ist mitgenannt worden, auch, oder, wo Sie ja gegründet haben, die Stiftung. Der Preis, der Alternative Nobelpreis, der ist ja fast so berühmt wie der Nobelpreis. Right Livelihood Award heisst er eigentlich. Wie ist das eigentlich gegangen? Einmal ein Anruf aus hellheiterem Himmel, Herr Herren, Sie sind Preisträger.
Ja, vor etwa zwei Wochen, über das Wochenende, hat mich jemand versucht zu erreichen. Ich nicht gewusst, wer. Ich habe nur die Telefonnummer gesehen auf meinem Handy. Ich war dann gerade zwischen Senegal und Belgien gewesen. Und schlussendlich hat doch entschlossen, mal zurückzuläuten. Und als ich dann gewusst habe, wer angeläutet hat, auch vom Namen her, habe ich gedacht, aha, okay, das hat mit dem Preis etwas zu tun.
Aber Sie haben nicht gerade an der Nummer angesehen, oh, das könnte jemand Schweden sein, Sie haben nicht damit gerechnet.
Nein, es war jemand von der Schweiz. Die Nummer war eine Schweizer Nummer, weil eben die Dame in der Schweiz wohnsässig ist und mit dem Preis arbeitet. Und die Aufgabe kam mir, das zu übermitteln.
Und typisch, Sie sind unterwegs gewesen für irgendein Projekt irgendwo zwischen Senegal und...
Ja, genau, auf dem Weg zwischen Senegal und Polen, wo ich einen Vortrag gehalten habe.
Sie sind der erste Schweizer, Herr Herren, der diesen Preis überkommt. Der Preis gibt es seit 1980. Sie sind ein Bauernsohn, sind im Wallis aufgewachsen und ein Leben lang haben Sie sich mit Insekten befasst. Und wenn man also schaut, was für Insekten, es klingt also noch eindrücklich, Schmierlüs, Schlupfwespen, Stängelbohrer, ZC-Flüger, Anopheles, Mücken, Mucken, sind Sie eigentlich ein ganz normaler Bub gewesen?
Ja, ich glaube schon. Ich habe immer mit Töffen gearbeitet und gepflegt und gemacht. Also
nicht nur ganz Insekten, normal. Auch Töffen.
Auch Flüger gemacht, also Modellflüger. Insekten sind ein bisschen später in mein Leben gekommen. Also erst, als ich auch richtig auf dem Bauernhof angefangen habe, mit dem Vater. Also es war eine Tabakplantage. Wir haben Erdöpfe und Weizen produziert. Und eben, wo man langsam eben viel Chemie braucht gegen die Insekten, oder was es dann geht. Also, von dort her, ist das vielleicht auch, oder weiter Agronomie studiert habe und eben versucht habe, mit anderen Mitteln vorzugehen gegen Insekten als eben Chemie.
Also, viele schudern es ja auch, oder? Also, man muss ja schon etwas haben, dass man gerne mit Insekten arbeitet oder die sich mal vornimmt. Was ist das denn genau? Dass 60% von allen Tierarten Insekten sind, oder dass sie so alt sind?
Ja, die sind ja überall, oder? Und wenn man da ein bisschen genau her schaut, oder, das ist das gar nicht so zum Schudern, oder? Also, ich glaube, man kann dort schon sich gerecht finden. Und vor allem, wenn man versucht, zu verstehen, die Lebensweise der Insekten und auch, wie das ein System ist. Oder? Die einen fressen die anderen, die Pflanzen fressen, es gibt Marienkäferli zum Beispiel, oder, wo Blattläuse auffressen. Oder das ganze Interesse an das System, oder wie sich das auch ganz abspielt, saisonmässig zum Beispiel, in den verschiedenen Kulturen und außerhalb.
Haben Sie ein Lieblingsinsekt?
Also natürlich Marienkäfer, wie viele Leute, oder? Das ist ja so das Modellbeispiel, oder, für biologische Bekämpfung. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sind Schlupfwespen sehr, sehr schön. Die sind ganz so farbig, oder? Man sieht es einmal als schwarz, aber wenn man ein bisschen Licht drauf tut, sind sie so mit Kupferfarbig und grün. Also ganz, ganz schön gebaute Tiere und auch extrem vielfältig, oder? Wie sie sich bewegen, wie sie ihre Werte finden, wie sie entscheiden, ob es der richtige oder nicht der richtige Wert, wie gross das er ist zum Beispiel. Soll ich jetzt da ein befruchtetes Ei drin tun oder nur ein nicht befruchtetes, oder? Gibt es da ein Männchen oder Weibli? Oder was da alles sich vorgeht, die verschiedenen Vorgänge, wenn man das ein bisschen studiert, oder? Das ist faszinierend.
Eben. Also ich denke, die meisten von uns haben wahrscheinlich ein Schlupfwespe noch gar nicht von nach gesehen. Schlupfwespe? Und dann auch Afrika, ein Kontinent, wo Sie über 3 Jahrzehnte schon mal tätig gewesen sind, wo Sie im Wallis aufgewachsen sind, als Bub. Was haben Sie überhaupt für ein Afrika-Bild gehabt?
Ja, eigentlich sehr wenig, oder? Also, man hat, dazu mal noch nicht so viel gehört von Afrika. Mit Ausnahme von natürlich wieder ein Kuh hier oder ein Kuh der. Und vor allem, in dieser Zeit waren das meistens noch Kolonien gewesen, oder? Als ich aufgewachsen bin, oder? Die ersten Länder sind ja befreit worden, in den 50er, zwischen 50 und 60er Jahren. Und eigentlich, ja, wenig über Afrika gehört, ne? Der schwarze Kontinent. Ja, ich habe mich einfach auch nie so damit befasst, oder sogar die Idee gehabt, dass ich irgendwann einmal nach Afrika würde gehen.
Und wann ist denn das gekommen? Weil etwas, was Sie ja gemacht haben, gerade auf dem Kontinent, ist Leiden vermindern, schauen, dass die Menschen zum Beispiel genug zu essen haben. Und so, wann ist denn das gekommen?
Das ist gekommen, nachdem ich meine Studien fertig gemacht habe. Also zuerst mal ETH, dann bin ich nach Kalifornien, University in Berkeley. Und der hat einen Postdoc gemacht, hat 2 Jahre lang. Und wo ich da die Zeit fertig ist, langsam dachte ich, ja, was mache ich jetzt? In die Schweiz zurück. Ich bin eigentlich so ein bisschen klein geworden. Und in der Schweiz mit biologischer Bekämpfung, wo geben wir da geschafft, oder? Oder Basel regiert in Sachen, Schädlingsbekämpfung mit Chemie.
Also Chemie, ja.
Und dann dachte ich, ja, schaue ich für etwas anderes. Und dann ist das ganz ein Zufall gewesen, dass ich nach Afrika gekommen bin. Hätte eigentlich auch in Asien können landen oder in Lateinamerika. Und der Zufall hat wollen, dass ich einfach nach Afrika komme. Und natürlich etwas gefunden habe dort, wo faszinierend war, ein Riesenproblem. Und, oder, History, oder, das sagen wir jetzt, wie man sagt.
Genau, das ist Geschichte, aber über das reden
Geschichte
wir
gemacht, ja, genau. Und das Problem können lösen, wofür ich da angestellt worden bin.
Also, Sie sind nicht losgezogen quasi vom Unterwallis, zum sagen, ich will jetzt die Welt verbessern, ich will Leiden mindern auf dieser Welt. Das haben Sie nicht als Mission im Kopf gehabt.
Nein, meine Mission war, ich will schauen, dass man in Landwirtschaft nachhaltiger kann machen, dass man vor allem im Pflanzenschutz, und das war ja mein Spezialgebiet, dass man dort auch mit anderen Methoden vorgeht als mit Chemie. Und deshalb bin ich ja nach Berkeley gegangen, weil das ist ja so der Professor, den ich mit studiert hatte, der Professor Vandenbosch, ist ja so der starke Mann hinter der biologischen Schädlingsbekämpfung gewesen. Und es ist natürlich ganz fantastisch gewesen, dass ich zu ihm konnte studieren. Hängt auch zusammen, dass mein Professor in Zürich, der Professor De Lucchi, sehr gut befreundet war mit dem Professor Vandenbosch, der Kaiser. Und so ist mir die Tür aufgegangen, eben nach Kalifornien zu gehen. Aber eigentlich hatte ich, ja, meine Idee war immer, nach Australien irgendwo zu gehen, die andere Seite. Und dann bin ich natürlich eben nach Westen, nicht nach Osten und eventuell dann nach Süden.
Das Prinzip eigentlich von dieser Forschung, wenn Sie sagen, nachhaltigere Landwirtschaft, ist einerseits, jeder Schädling hat einen natürlichen Find, eben, vielleicht ein anderes Insekt. Und ich nenne das Beispiel mit dem, wo Sie auch berühmt geworden sind, wo Sie auch den Welternährungspreis bekommen haben, im 95. Schmierlüse, die frissen das Grundnahrungsmittel Maniok, das in Afrika sehr verbreitet ist. Und der Find ist ein Schlupfwespe. Die haben Sie ja, die Schlupfwespe haben Sie ja ausführlich beschrieben am Anfang von dem Gespräch. Die hat es aber in Afrika so nicht gegeben. Jetzt ist das ja eine Sache, zum sagen, ja mal, die Schlupfwespe ist eigentlich der Find, das gibt's da nicht. Aber die irgendwo auf der Welt suchen und dann einfliegen, wie ist das genau gegangen?
Ja, mir hat gewusst, also, dass Schmierlus von Südamerika oder so Zentralamerika irgendwo, vorkommt. Also, irgendwo, weil der Cousin von dieser Schmierlus ist irgendwo dort mal gefunden worden schon, also beschrieben.
Aber das ist schon ein breites Gebiet. Also, Sie müssen dann noch herausfinden, wo es dann ist, oder? Sie haben es, glaube ich, in Paraguay gefunden, oder?
Ja, das ist riesig, oder? In Mexiko angefangen. Also, in Südkalifornien sogar immer angefangen zu suchen, weil dort, es gibt dort viele wilde, Maniok-Sorten. Und, die Wissenschaft hat ja so vor über 60, 70 Jahren lang auf Maniok geforscht, also in Lateinamerika. Und niemand hätte die Schmierlus gesehen gehabt. Also auf dem kultivierten Maniok.
Also das heisst, wenn Sie sagen, Sie gehen die suchen, dann muss ich mir vorstellen, es gibt doch so Filme, ob ich so britische Entdeckerfilme, wo Sie mit dem Hut und mit dem Tropentenue unter einer Lupe unterwegs sind in einem Schächtel und die Schmierlus suchen.
Ja, schon
also,
so
die Schlupfwespe, muss ich sagen.
Ja, 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 also zuerst haben wir Schmierlus müssen finden, weil ich nicht wusste, wo sie ist. Irgendwo zwischen Mexiko und Paraguay. Also viel haben wir gewusst, ungefähr. Aber nicht viel mehr. Und, weil die Wissenschaft, die auf Maniok gearbeitet hat, die nie gesehen hat, habe ich gedacht, vielleicht ist sie auf einem wilden Verwandten von dieser Kulturpflanze. Und so habe ich dann nicht nur auf Maniok geschaut oder gesucht, oder mit der Lupe, sondern auch auf allen wilden, Verwandten von dieser Maniokpflanze. Und das ist eine Riesenarbeit gewesen. Wir haben ganz am Anfang 5 Gebiete so abgesteckt gehabt, auf einer Karte, wo man schauen konnte. Und das sind die 5 Gebiete gewesen, wo es die grösste Vielfalt gibt von diesen Maniokarten. Und oder das ist so nach Theorie, oder sagen wir, oder wo die Pflanze herkommt, das wo es am meisten Diversität gibt, also Vielfalt von diesen Arten. Und es gibt 5 schön beschrieben gewesen in Büchern, wo die Maniokarten Vielfaltzentren haben. Und dann dachte ich, okay, gehen wir mal in einem 5 Gebiet mal schauen. Und natürlich im 5. Gebiet, wo wir eigentlich in Paraguay, Bolivien schauen, dort haben wir die Schmierlus gefunden. Und natürlich dann noch Schlupfwespe und Marienkäfer und allerlei Nützlinge.
Gut, jetzt finden Sie, Herr Herren, so eine Schlupfwespe und dann, was, packen Sie sie ein? Aber dann haben Sie das Problem in Afrika noch nicht gelöst.
Noch lange nicht, nein. Zuerst haben wir überall müssen schauen, dass man nicht noch etwas einführt, was man nicht will. Oder? Schmierlus war so ein grosses Problem, das Wissenschaftler eingeführt haben, weil sie
wollen. Mit einem Gewächs, mit einem Setzling.
Mit einem Setzling, ja. Sie wollen einfach Pflanzen, also in Afrika, die Sorten verbessern mit Sorten von Südamerika. Und haben dann nicht gemerkt, dass auf diesen Steckling, was eigentlich verboten ist, was sie eingeführt haben, Schmierlus gehabt in den Knospen. Oder die ganze sind natürlich ganz, ganz klein. Da muss man schon mit der Lupe schauen. Und eben gegen alle Gesetze haben die da einen Steckling eingeführt und die Katastrophe angefangen. Aber natürlich, jetzt, wenn man die Nützlinge findet, muss man auch schauen, dass man ja nicht Nützlinge einführt, die vielleicht Allesfresser sind, oder wo zum Beispiel vielleicht noch selber könnte Krankheiten mittragen, die andere Nützlinge könnte, befallen nachher in Afrika. Darum haben wir in London eine Quarantänestation aufgebaut. Und dort haben wir dann alle Insekten, also Nützlinge von Südamerika, monatelang aufgezogen, auf Schmierlus, die wir von Afrika reingebracht haben. Du sicher sind, dass man dort etwas hineinführt und studiert. Haben sie Krankheiten? Haben sie vielleicht noch andere Insekten, die mit vermischt sind, dass man das schon nicht aussortiert? Und nur die Insekten eingeführt haben, wo man gewusst hat, dass sie spezifisch auf die Schmierlus reagieren. Und also nur von denen können leben.
Wenn ich jetzt dem zuhören, das ist nur schon der schiere Aufwand. Sie müssen die Schmierlus suchen, irgendwo, oder? In ein paar Ländern in Süd-Lateinamerika. Sie müssen dann schauen, dass die Schlupfwespe keine Krankheiten hat. Sie müssen eine Zuchtstation machen, sie müssen die dort hinführen. Also man muss, glaube ich, schon ein recht spezieller Typ sein, um das durchzuziehen. Nicht einfach sagen, wir sprayen etwas und damit ist das Problem erledigt. Hat nie jemand gesagt, der Herr, der ist doch einfach ein Spinner?
Schon ein bisschen, ja, vor allem, wenn ich Geld suche, oder? Und ich dachte, oder, wenn die gewusst haben, oder, wie man das Programm aufbauen kann. Wir haben dazu mal schon den Nützling gefunden gehabt. Ich sagte, jetzt muss ich $30 Millionen haben, um das Projekt durchzuführen, von Senegal bis nach Mosambik.
Oder, $30 Millionen.
Im Ganzen, quer über Afrika. Und, da haben mir der Amerikaner Vertreter gesagt, ich habe eine Grössenwahn, so viel Geld zu verlangen für so ein Projekt. Meine Antwort war, ja, aber wenn jetzt Amerika ein viel kleines Problem hat, tut er über Nacht 150 Millionen ausgeben. Also für den ganzen Kontinent, 30 Millionen sind wenig. Schlussendlich haben wir nur 20 gebraucht und das Problem für ewig gelöst.
Und jemand hat Ihnen offensichtlich das Geld gegeben. Das heisst, Sie haben ziemlich überzeugen, dass das funktioniert.
Jawohl, mehr Geld haben wir gefunden. Obwohl das Geld ist auch immer nur so Jahr pro Jahr gekommen. Wir haben nie, sagen wir mal, 3-4 Jahre lang Geld zugesprochen gehabt. Und darum haben wir natürlich auch immer schauen, dass gute Resultate da sind. Haben wir immer können zeigen. Da ist wieder mehr Geld gekommen, um das Projekt immer weiterzumachen. Also von Nigeria aus, wo wir angefangen haben, und auch in Kongo, also die Zaire, wie es dazu mal geheißen hat, da haben wir immer angefangen mit diesen Loslassungen, Vermehrung und Loslassung. Und bis jetzt 12 Jahre lang haben wir dann umgeschafft und haben den ganzen Kontinent mit diesen Nützlingen besät eigentlich, oder? Wir haben vom Flüger aus die Nützlinge losgelassen zum Teil und auch vom Boden, sehr viel vom Flüger aus. Und das Problem permanent gelöst.
Das Nächste, was Sie sich vorgeknüpft haben, ist Malaria. Anopheles-Mücke, oder heisst sie, oder eine Mücke, ja, wo der Erreger in sich hineinträgt, der verändert sich dann auch und steckt die Leute an. Gleiches Prinzip, die ganze Welt abklopft nach einem Schädling, wo der Muck frisst und dann die bekämpft.
Dort ist es ein bisschen anders gelaufen und läuft immer noch eigentlich, oder? Mit dem Institut, den ich geführt habe früher. Es gibt auch ein Bioprodukt gegen Mucke, das ist schon bekannt gewesen. Das ist eine Bakterie, das Bacillus thuringiensis. Das wird auch in der Schweiz gebraucht, im Greizersee zum Beispiel, im Frühling, wenn es Mucke gibt, oder? Werden da massenhaft die Produkte ausgeschüttet, das Bakterium mit in See, auch mit Helikopter, also runtergeht. Und im Tessin wird so gebraucht. Weltweit wird das BT, wie es vor kurzem heisst, gebraucht gegen Mücken. Mückenlarven, also das ist Mückenlarven in den Gewässern. Und das ist eigentlich das Schleuste, was man machen kann, ist das Problem, ganz am Ursprung zu lösen. Das heisst, bei den Larven im Wasser. Es gibt ja so Tümpel, die man austrocknen lassen kann. Aber es gibt auch Wasser, oder, wo man irgendwo braucht. Sei es für Kühe zu tränken, oder gibt es einen See irgendwo, wo man nicht kann einfach leeren. Und dort braucht man natürlich das BT. Und darum haben wir immer geschafft vom Prinzip, statt bei den Mücken selber oder bei den kranken Leuten anzufahren, tun wir mal ganz vorne anfangen und mit den Larven umgehen und die mal reduzieren. Und mir zeigt in verschiedenen Projekten quer über Afrika, dass es geht. Man kann so ganz gut mit dem BT Mücken kontrollieren. Es geht einfach um Umwelt ein bisschen zu gestalten, so dass man weniger Platz hat für die Mücken, wo sich Mücken vermehren können.
Es klingt ja eigentlich fast zu gut zum Wahrsein. Man sagt einfach, der Mensch schaut mal um in der Natur und kann, wenn er mit der Natur zusammenarbeitet, sämtliche Probleme von dieser Welt eigentlich lösen. Gibt es Grenzen von dem, Herr Herren?
Ich glaube nicht. Man kann sehr viel machen. Wir haben noch lange nicht alles erforscht. Es gibt ein gutes Beispiel, wie Pflanzen selber reagieren, wenn sie von Insekten befallen werden. Oder die haben auch eine Reaktion und eigentlich mit Chemikalien, die sie produzieren, Nützlinge anziehen. Das wissen wir von der Maispflanze, das wissen wir von anderen Pflanzen, wenn irgendein Stängelbohrer so anfrisst. Sogar wenn der Stängelbohrer, der Falter, tut Eier ablecken. Das ist schon genug, Pflanzen kennt, erkennt das und tut einfach Duftstoffe produzieren, wo gewisse Nützlinge anziehen. Also das das ist etwas, was man erst jetzt kann gut messen. Man hat jetzt Geräte, oder? Wo man kann Moleküle in der Luft messen, fast, in der Nähe von einer Pflanze. Und mir hat gezeigt, dass die Kulturpflanzen, die Bauern schon lange selektioniert haben, die haben viel mehr Kapazität, solche Produkte zu produzieren und sich schützen, als die neueren Sorten, Hybridsorten, die wir jetzt haben, wo die Eigenschaften verloren haben, oder? Die haben einfach nicht selektioniert, wo man nicht dafür selektioniert hat.
Das Argument von einer chemischen Industrie wäre, ja, es langt aber trotzdem nicht, so biologisch Schädling zu bekämpfen, wenn man will irgendwann 9 Milliarden Menschen ernähren, zum Zurückkommen auf das Beispiel mit den Schmierlüsen. Sondern es braucht irgendwo auch Chemie, weil das kann man gar nicht. Nicht jeder kann all die Schädlinge suchen auf der ganzen Welt und dann die irgendwo einführen.
Man muss nicht unbedingt mit Chemie, man kann andere Produkte, man kann Naturprodukte brauchen, oder? Wir haben ja viele Produkte, die man manchmal schon ausschütten muss. Zum Beispiel vom Neembaum, da gibt es ja einige Insektizide, die man produzieren kann. Es gibt auch Insektizide, also die Pyretrum von der Blume, die in Kenia und in Äthiopien produziert wird, extrahieren. Also es gibt eigentlich genug Produkte, wo man, wenn man irgendeinen Einsatz muss haben, kann brauchen. Wir haben natürlich offen den ganzen Forschung, die wir gemacht haben, in Afrika, haben wir auch gesehen, dass wir mit Duftstoffen, wo Insekten anziehen und abstoßen, und das sind nicht giftige Stoffe, das sind Stoffe, die man von den Insekten isoliert, und die kann man auch künstlich herstellen. Da kann man es manipulieren.
Sie haben gesagt, eigentlich, es gibt biologische Mittel gegen sozusagen alles. Jetzt, wenn Sie das so sehen, der Stifter vom alternativen Nobelpreis, von dem Right Livelihood Award, der Jakob von Uexküll, hat gesagt, eigentlich ist ganz klar, wo die Probleme sind. Es ist auch klar, wenn man die Probleme löst. Und trotzdem, wir lösen die Probleme nicht, weil es scheitert irgend im politischen Prozess. Ist das die Erfahrung, die Sie machen?
Ja, genau. Und darum bin ich eigentlich vor der ganzen Sache vom Forscher in Afrika, also Institutleiter, dazu kommen, dass wir können noch lange forschen, wir können noch lange viele neue Sachen erfinden. Bis die Politik stimmt, kommt man nicht viel weiter. Man kommt schon ein bisschen weiter, aber irgendwo, oder, muss man schauen, dass die Politik dann noch stimmt und die neuen Methoden fördert.
Und wie machen Sie das?
Das machen wir mit Projekten, Kurswechsel Landwirtschaft. Und der beruht, das Projekt beruht auf einem Weltagrarbericht, wo man ja Analyse, also das ganze globale Landwirtschaft analysiert und auf Schluss gekommen sind, dass wir müssen das Paradigma in der Landwirtschaft ändern. Wir können nicht weitermachen auf dem Kurs von der grünen Revolution. Eine Landwirtschaft, die für eine Kalorie, die produziert wird, 10 Kalorien braucht. Das kann man nicht weiterführen, wenn Ölpreise steigen, wenn eventuell das Rohöl ausgeht. Das ist alles Energie, wo man künstlich in der Landwirtschaft hineingeben muss. Wenn eigentlich die Pflanzen ja Kalorien produzieren von der Sonne und vom Kohlenstoff und Wasser. Also das heisst, die Landwirtschaft, die wir heute betreiben, eigentlich falsch ist. Wir wissen auch vom Biolandbau zum Beispiel, dass für jede Kalorie, die man rein tut, zwischen 10 und 30 rauskommen. Da kann man sich fragen, warum macht man das nicht mehr?
Da muss man ja herausfinden, warum man das nicht macht. Haben Sie das herausgefunden?
Schon ein paar Ideen da, ja. natürlich stehen da grosse Barrieren im Weg. Und vor allem vom Privatsektor, oder? Das ist natürlich die natürliche Methode, die biologische Methode zum Schmierlus kontrollieren. Das hat im Toto 20 Millionen gekostet, über 12 Jahre, für den ganzen Kontinent, ein Problem total gelöst, permanent.
Also das heisst, man kann nicht Geld machen mit dem?
Nein, man kann nicht Geld machen mit dem. Und Industrie braucht man, den Privatsektor brauchen wir in der Landwirtschaft, auch im Nahrungsmittelsystem. Aber wir müssen wissen, wo und für was. Wenn der Privatsektor Bioprodukte produzieren will, macht er auch, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Wir könnten auch mehr Naturdünger produzieren, mehr kompostieren zum Beispiel. Und das kann man auch verkaufen. Die Bauern würden das auch kaufen. Oder man kann nämlich nicht überall immer alles auf dem gleichen Betrieb produzieren. Also es gäbe eigentlich viele Möglichkeiten für den Privatsektor, der nachhaltigen Landwirtschaft zu helfen. Aber es gibt gewisse Zweige in der Industrie, die wahrscheinlich nicht mehr ändern kann und die müssen verschwinden.
Also es heisst eigentlich, Herr Herren, was Sie auf der Suche jetzt danach sind, Sie suchen Nützling, die den Politikern helfen können.
Ja, das eigentlich, ja. Und hoffentlich sind wir bald so weit. Und vor allem, die Nützlinge sind eigentlich die Diskussionen, wo nicht nur um den Tisch der Minister und der Vertreter von der Industrie ist, sondern wo auch Bauern mit diskutieren, wo die Zivilgesellschaft mit diskutiert, die Wissenschaft mit diskutiert. Und dann kommen wir nachher zu einer Lösung. Und wir brauchen alle, die Leute müssen alle da sein und müssen alle mitentscheiden. Und es geht eben um Mitentscheiden in der Politik. Mitentscheiden in der Landwirtschaftspolitik. Und ich glaube, wenn man das so richtig macht, kommen wir richtig weiter.
Es klingt einfach, aber ich stelle mir vor, der Teil ist schwieriger, noch schwieriger, als ein Schlupfwäsch befinden auf irgendeinem Kontinent.
Recht schwierig, aber nicht unmöglich. Und wir zeigen jetzt in 3 Pilotprojekten in Afrika, in 3 Ländern, wie man die Leute um den Tisch umbringt, um so ein Modell, wo man Szenarien durchspielen kann. Oder? Dann kann die Industrie sagen, oh, machen wir jetzt mal die Landwirtschaft. Dann kann man das einfach durchspielen, in ein Szenario, und schauen, was für Resultate bekommen. Und dann können aber dann sagen, nein, aber wir könnten ja auch Biolandbau brauchen statt Chemie. Was passiert denn? Dann kann man schauen, gibt es genug Produktion? Zu welchen Preisen? Wie viele Leute werden beschäftigt zum Beispiel? Wie viel kostet das Land an Devisen? Oder man kann nehmen viele, viele Indikatoren. Nachhaltigkeit, wie viel CO2 produziert die Landwirtschaft gegenüber der anderen Landwirtschaft? Tun wir uns dem Klimawandel noch helfen oder abhelfen? Und das kann man also in Zukunft ausspielen. Und dann können die Leute nachher selber überlegen, was wollen wir? Was für eine Welt wollen wir überhaupt? In Zukunft. Wenn überhaupt eine, oder? Also, dort auf das kommt's. Und wir versuchen jetzt, das richtig so durchzuspielen und die Leute selber aufmerksam machen auf die Konsequenzen von einem Entscheid. Weil heute ein Entscheid fasst, in 20 Jahren sieht das ganz anders aus, manchmal. Oder kurzfristig sieht noch vieles gut aus. Langfristig ist es ganz eine andere Sache. Und heute hat man nämlich ein Werkzeug, man hat Modelle, wo man kann die Zukunft durchspielen. Man kann verschiedene Szenarien spielen. Das heisst nicht, dass das genau so passieren wird. Aber wenn ich dies mache, könnte das passieren. Wenn ich etwas anderes mache, passiert etwas anderes. Und das ist, wo man jetzt einfach unsere Methodologie, unsere Wissenschaft besser kann einsetzen und bessere Entscheidungen fassen.
Ihr Lebenswerk und der Preis, den Sie heute bekommen haben, gibt Ihnen recht. Hans-Rudolf Herren, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen. Danke für die Einladung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.